Wir kommen im heutigen Abschnitt in unserer Serie durch die Bergpredigt zur Anweisung von Jesus, wie seine Nachfolger untereinander sich verhalten sollen. Wir hatten in den letzten Teilen eher gesehen, wie sie zu materiellen Gütern stehen sollen, also dass sie sich nicht sorgen sollen, dass sie sich keine Schätze auf Erden sammeln sollen und heute eben, wie sie sich untereinander verhalten sollen. Und von all den Themen, die Jesus wählen hätte können, um uns zu unterweisen, wählt er das Thema des Richtens. Und er sagt uns, richtet euch nicht gegenseitig. So viel Priorität messt er diesem Thema zu. Aber warum? Warum gerade richten? Und ich denke, einen Hinweis finden wir in der Natur des Menschen selbst. Gleich zu Beginn in der Bibel im Garten Eden lesen wir, wie der Mensch verführt wird, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Und die Schlange sagt da nämlich folgende Worte. Sie sagt, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also ein Teil von diesem Verlangen zu richten steckt tief in unserer Natur, dass wir sein wollen wie Gott. Zu richten gibt uns für einen Moment das Gefühl, auf dem Thron Gottes zu sitzen, selbst Richter zu sein und selbst unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es ist für uns Menschen also eine große Versuchung, gerade weil in dem Moment, wo wir das Verhalten anderer Menschen beurteilen, wir uns für einen Moment moralisch überlegen fühlen dürfen. Ja, für einen Moment können wir uns fühlen, als wären wir ein Stück besser oder sind wir ein Stück richtiger unterwegs. Es gibt dann das Gefühl der Sicherheit. Andere Motive können auch Macht sein. Wenn ich andere richte, kann ich schnell entscheiden, wer darf dazugehören und wer darf nicht dazugehören. Wer ist Outsider und wer Insider? Oder wir richten zum Schutz von uns selbst. Ja, jedes Mal, wenn wir richten, lenken wir ein Stück weit auch davon ab, dass wir selber Schwächen haben, dass wir selber auch Fehler haben. Wenn wir also andere richten, besser gesagt verurteilen, führt es immer dazu, dass wir uns in irgendeiner Weise selber erhöhen und andere erniedrigen. Und Jesus sagt genau deshalb, tut das nicht. Tut das nicht. Richtet nicht einander. Es gibt nichts Zerstörerisches für eine Gemeinschaft, für Menschen, die zusammenkommen, als sich gegenseitig immer wieder zu richten und den Finger aufeinander zu zeigen, um herauszustellen, wo du Schwächen hast und Fehler hast. Und Jesus will eben, dass wir nicht so eine Gemeinschaft sind, dass seine Nachfolger nicht so eine Gemeinschaft sind. Sie sollen anders sein. Und deshalb lasst uns hören, was Jesus uns heute zu diesem Thema zu sagen hat. Ihr dürft dazu Matthäus Kapitel 7 aufschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich lese uns nicht aus der Luther, sondern aus der Schlachter. Das soll euch aber nicht irritieren. Hat ein bisschen andere Nuance. Ich lese ab Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehst du erst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Soweit der Text für heute. Wir werden den Text in drei Abschnitten uns zusammen anschauen. Zuallererst die Verse 1 und 2, wo wir klar das Gebot von Jesus sehen, nicht zu richten, gefolgt von dann zwei Illustrationen, zwei Gleichnissen, die Jesus gebraucht. Einmal von dem Balken und dem Splitter im Auge in Versen 3 bis 5 und dann am Ende von den Perlen und der Säue im Vers 6. Gleichnisse kennen wir von Jesus. Sie waren auch nicht nur für Jesus typisch. Ganz allgemein war in der jüdischen Kultur es üblich, mit Bildern und Gleichnissen zu sprechen. Einfach deshalb, dass die Zuhörer nicht einfach nur Informationen aufnehmen und die Bibel uns sagt, ja, das sollst du machen und das sollst du nicht machen, sondern dass wir als Zuhörer mehr und tiefer darüber nachsinnen, wir gezwungen in gewisser Weise sind, durch die Gleichnisse länger darüber nachzudenken und wir wirklich Weisheit erlangen können. Und das wollen wir gemeinsam tun, denn Weisheit brauchen wir bei diesem Thema und deshalb bitte ich nochmal Gott, dass er uns das schenkt heute Abend. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke für seine Worte, für sein Vorleben, für seine Taten, Herr. Herr, wir bitten dich für uns heute Abend, dass wir dass du alles wegräumst, was noch hindert, um dein Wort klar in unserem Leben wirken zu lassen, dass du uns auch zeigst, wo wir neu deine Weisheit brauchen. Und lass uns umkehren von dem Weg, der nicht in Weisheit war. Herr, hilf uns dabei und segne uns heute Abend. Amen. Also zuallererst das Gebot, du sollst nicht richten. Achte darauf, dass es keine Anweisung in erster Linie ist und irgendwelche Menschen in Richterpositionen sind. Ja, er sagt nicht, hey, die ihr richtet, richtet gerecht. Er sagt, ihr alle richtet überhaupt gar nicht. Und dazu müssen wir kurz verstehen, in welchem Kontext Jesus diese Worte spricht. Anders als heute lebten die Juden zur Zeit Jesus in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt war von öffentlicher Zurechtweisung. Ja, es gab die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kennen wir aus der Bibel, die in erster Linie darauf geachtet haben, dass die öffentliche Moral aufrecht gehalten wurde. Ja, wo vielleicht heute sexuelle Ausschweifungen etwas Normales in unserer Gesellschaft sind und toleriert und akzeptiert werden, so war das damals keineswegs der Fall. Fehlverhalten wurde zur Rechenschaft gezogen. Ja, wir alle kennen die Geschichte aus Johannes 8, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau direkt beim Ehebruch erwischt, rausziehen, in die Öffentlichkeit ziehen, vor Jesus ziehen und sie öffentlich anklagen und richten wollen. Sie bringen die Frau zu Jesus und sagen, boah, richte du, steinige sie, so wie es das Gesetz erfordert. Und schon da macht Jesus deutlich, lebt Jesus in gewisser Weise vor, was er auch von seinen Jüngern erwartet. Und offenbart gleichzeitig auch die Heuchelei, die die Pharisäer beim Richten haben. Er sagt nämlich, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also in anderen Worten, wer sich für gerecht hält, der fahre fort und richte über diese Frau. Und keiner wagte es zu werfen, keiner wagte es zu verurteilen. Ja, und Jesus selbst, von dem man sagen könnte, ja, der ist der eine Gerechte, er richtet auch nicht. Er hätte richten können, aber er sagt zur Frau, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Mit dem Gebot, du sollst dich richten, kommt aber auch eine Warnung, das sehen wir in Vers 2. Dort sagt Jesus, mit dem gleichen Maß oder mit dem gleichen Gericht, mit dem ihr richtet, wird auch euch zugemessen werden. Und daran sieht man zum einen, dass sich gegenseitig zu richten, zu verurteilen, wirklich gefährlich ist, wirklich etwas Ernstes ist. Und zum anderen sehen wir auch, dass Gott im Gegensatz zu uns absolut gerecht richtet. Seine Gerechtigkeit zeigt sich dadurch, dass er Menschen nicht in irgendeiner Art und Weise richtet, willkürlich am letzten Tag, sondern er macht es so, dass die Gerichte, die die Menschen selber ausüben, auf sie selber kommen. Ja, das lesen wir auch zum Beispiel an anderer Stelle im Römerbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus genau dasselbe Prinzip. Dort sagt er, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Und auch dort warnt uns Paulus sehr eindrücklich in Vers 16, sagt er, dass es einen Tag geben wird, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird. Also nicht nur unsere Taten werden gerichtet, Gott schaut auch das Verborgene, unsere Gedanken an, die wir über andere Menschen haben, wenn wir sie beurteilen und richten. Gott bringt alles ans Licht. Und dieses Spiegelprinzip, das hier rauskommt, sehen wir auch bei Gottes Gerichten im Alten Testament. Ja? Dort heißt es zum Beispiel in Sprüche 26, viele kennen das vielleicht, wer anderen eine Grube gräbt, der fährt selbst hinein. Oder wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Oder in Jesaja heißt es in Kapitel 3, Vers 11, wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Und viele weitere Beispiele. Es gibt also ernsthafte Gründe, warum Jesus uns warnt, nicht einander zu richten. Und das nicht nur wegen den Konsequenzen für uns selbst. Die Illustration, die wir gleich sehen werden, von dem Splitter und dem Balken in unseren Augen, zeigt auch, dass wir selber überhaupt nicht geeignet sind. Wir sind überhaupt nicht gut darin, andere zu richten. Ich lese uns nochmal das Gleichnis, das Jesus anführt. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Sowohl der Splitter als auch der riesige Balken, beides sind Bilder, beides sind Dinge, die uns offensichtlich stark beeinträchtigen, wenn wir sehen wollen. Wenn wir Dinge in unseren Augen haben, können wir nicht klar sehen, wir haben eine verzerrte Sichtweise. Ich denke, das Auge ist hier ein Sinnbild für die Grundlage für all unser Beurteilen, für alle unsere Entscheidungen. Ja, wir sehen Dinge mit unseren Augen und dann beurteilen wir, was wir gesehen haben. Und Jesus sagt hier, wir sind nicht gut darin, weil wir nicht klar sehen, weil wir nicht wirklich objektiv bewerten können. Wer kennt schon von uns alle Motive, alle Umstände, alle Hintergründe in einer Situation, wenn wir sie sehen? Wer kann wirklich sagen, ich habe einen klaren Blick auf die Situation? Und doch sind wir sehr, sehr schnell, richten zu wollen, beurteilen zu wollen und meinen, wir können das sehr, sehr gut. Wir sehen klar. Und auch der Kontrast mit diesem kleinen Splitter und dem Riesenbalken zeigt uns ein weiteres Problem. Es zeigt uns, dass wir eine extrem verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Wir alle meinen selbst nur Splitter im Auge zu haben und sind sehr gnädig mit unseren eigenen Fehlern, unseren eigenen Versagen, unseren eigenen Schwächen. Aber bei den anderen meinen wir riesige Balken zu sehen. Ja, unerträglich dieser Balken in seinem Auge, wie er sich verhält. Und wir sind sehr ungnädig und wollen schnell korrigieren. Und Jesus nennt diese Einstellung Heuchelei. Heuchelei. Er fordert seine Jünger auf, es genau andersrum zu machen. Ja, wir sollen bei uns den Balken erwarten und bei unserem Bruder vielmehr nur den Splitter. Ja, von Natur aus fällt uns das aber extrem schwer. Wir klagen gern über die Fehler von anderen und sind sehr langsam, unsere eigenen Fehler anzugehen. Und Jesus fordert uns auf, es aber im Gegenteil zu machen. Wir sollen schnell dabei sein, unsere eigenen Fehler Korrektur zu unterziehen, Schwächen der anderen aber nur sehr, sehr langsam anzugehen. Wir sollen zuerst unseren Balken aus dem Auge nehmen, um dann klar zu sehen, den Splitter im Auge deines Bruders. Und eine konkrete praktische Anweisung oder Anwendung für uns könnte sein, dass jedes Mal, wenn du dich an irgendwelchen Dingen, an dem Verhalten deines Bruders, vielleicht hier in der Gemeinde, deiner Schwester, wenn du dich daran störst, wenn du dich daran ärgerst und denkst, boah, wie kann man nur, jedes Mal das als Anlass nimmst, genau dich in diesem Bereich selber zu prüfen. Also wenn du zum Beispiel siehst, boah, krass, wie stolz er einhermarschiert, nimm das als Anlass, um zu sagen, boah, wie steht's eigentlich mit meinem Stolz? Jedes Mal, wenn wir als Arzt daherlaufen und anderen ein Korrekturmittel verschreiben wollen, lass uns erstmal diese Dosis auf uns selber wirken und uns selber in Behandlung schicken. Wer weiß, vielleicht ist das genau das, was dein Bruder braucht, zu sehen, wie du mit deinen eigenen Schwächen umgehst. Vielleicht ist das viel mehr eine Hilfe, zu sehen, dass du deinen eigenen Balken angehst und er wird es dir gleich machen und sagen, jetzt will ich es ihm gleich tun und auch meinen Splitter aus dem Auge ziehen. Wie würde so eine Praxis unsere Gemeinschaft verändern? Ich denke, in erster Linie müssen wir der Versuchung widerstehen, wenn wir den Splitter sehen, sofort handeln zu wollen. Nach unserer menschlichen Natur zu handeln und zu sagen, boah, okay, ich muss handeln, ich muss Dinge gerade rücken. Wir sollten nicht gerade in der Ehevorbereitung sein, lesen mit einem anderen Paar hier in der Gemeinde ein Buch über Ehe, das heißt Der Heilige Hafen von Gary Thomas. Und darin schreibt er ganz interessant, dass die Ehe, also die tiefste Form der Gemeinschaft, die größte Versuchung darstellt, sich gegenseitig zu richten, sich gegenseitig zu verachten. Einfach allein deshalb, weil wir in keiner anderen Gemeinschaft so sehr mit den Schwächen des anderen konfrontiert sind. Je mehr wir den anderen kennenlernen, desto mehr sehen wir seine Macken, desto mehr sehen wir seine Kanten. Und wir stehen in Versuchung, unseren Partner dafür zu verachten, auf ihn hinabzuschauen. Und auch dort warnt er in ähnlicher Weise wie Jesus, dieser Versuchung nicht nachzugeben. Und er sagt, wir sollen lernen vielmehr, das Verachten zu verachten. Ich denke, das ist ein sehr gutes Prinzip, das auch für uns in unserer Gemeinde uns helfen kann, dass wir uns viel mehr selbst für den größeren Sünder halten und nicht unseren Bruder als den größeren Sünder. Und dass wir viel eher Ausschau halten nach Veränderungen, die Gott in dem Leben deines Bruders, deiner Schwester schon bewirkt hat, wie Gott seine Gnade schon gebraucht hat, und danach suchen und nicht nach den Splittern, die irgendwo noch hängen. Jetzt könnte man sich fragen, okay, gibt es überhaupt keinen Raum für Korrektur? Gibt es überhaupt keine Form von einer Art gutem Richten? Ist es wirklich immer verboten? Was ist denn, wenn ich meinen eigenen Balken aus meinem Auge rausgetan habe? Ist es dann richtig, meinem Bruder zu helfen? Sollte ich dann nicht richten? Und ich denke, die Antwort ist nicht unbedingt. Ich denke, es erfordert viel Weisheit, wenn wir das tun. Oft ist es besser, nicht mit Vorwürfen zu konfrontieren, sondern vielleicht erst zu sagen, dein Handeln bewirkt bei mir X, Y, Z. Deine Art macht bei mir, dass ich mich so und so fühle. Zum anderen ist auch nicht jede Person bereit und willig, deine Korrektur und Weisheit anzunehmen. Ja, dich mit deinem Finger an das Auge ranzulassen und einen Splitter rauszunehmen. Und damit kommen wir zur zweiten Illustration, den Perlen und der Säue. Und ich lese nochmal den Vers 6 mit uns. Gebt nicht das Heilige den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Einige Ausleger sehen in diesem Gleichnis eine Parallele zwischen Perlen und dem Evangelium. Also Perle, das Heilige, etwas sehr Wertvolles, gerade damals, etwas Seltenes. Und es nicht denen zu geben, die dem Evangelium entgegenstehen, die unbußfertig sind und es eigentlich nur verachten. Ja, und ein Teil davon ist, weil Jesus später selber diese Illustration wieder aufgreift und sagt, das Reich der Himmel ist wie eine Perle. Ja, wenn ein Kaufmann loszieht, ist das extrem Wertvolles. Er verkauft alles und kauft diese eine Perle. Und ein Aspekt davon könnte tatsächlich in gewisser Weise passen, dass es wie Perlen vor die Säue ist, wenn wir Menschen von der Schönheit der Gnade erzählen, die aber noch gar nicht an dem Punkt sind, wo sie sich in irgendeiner Weise rettungsbedürftig sehen. Ja, wenn wir erzählen, dass es Vergebung der Sünden gibt, aber sie noch gar nicht an dem Punkt stehen und sagen, ich bin Sünder und ich brauche tatsächlich Rettung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Evangelisation auch nicht versäumen, Menschen auch mit Gottes kommenden Gericht über alle Sünde und Ungerechtigkeit mit Wahrheit in Liebe konfrontieren. Es ist ein wichtiger Aspekt, erstmal Menschen zur Buße zu leiten, dass sie die Perle der Gnade auch wirklich als das sehen und verstehen und wertschätzen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das Evangelium ja gerade für die Verlorenen ist. Gerade für die, die unrein sind durch ihre Übertretung, durch ihre Sünden und deshalb ja gerade deshalb das Evangelium so sehr brauchen, dass das Blut Christi sie reinwäscht. Deshalb tendiere ich ein bisschen mehr in dem Kontext, auch weil es bisher ums Richten geht, die Illustration so auszulegen, dass die Perle vielmehr eine Perle der Weisheit ist. Ja, Dinge, die wir vielleicht selber klar erkennen durften in unserem Leben, wo Gott uns vielleicht geholfen hat, Balken aus unserem Auge zu ziehen und es uns kostbar geworden ist. Die Gefahr besteht aber, dass wir jetzt voller Eifer rumlaufen und alle korrigieren wollen. Sagen, boah, ich habe das erkannt, du musst das auch erkennen. Und das ist auch eine Form, wie Perlen vielleicht vor die Säue geworfen werden, weil es überhaupt nicht dran ist und überhaupt nicht geschätzt werden wird. Perlen sind ja in ihrem Wesen gerade deshalb kostbar, weil man danach suchen muss, weil es sie ganz selten gibt. Und man aufmacht und sagt, wo ist die Perle? Man sich riesig freut, wenn man eine Perle gefunden hat. Schmeißt man aber die Perlen der Weisheit denen vor die Füße, die noch gar nicht zur Buße bereit sind, die vielleicht an einem bestimmten Bereich in ihrem Leben noch gar keine Korrektur wollen, noch nicht an diesem Punkt sind, so kann es vielleicht oft ins Gegenteil umschwenken und diese Korrektur nicht mit Dankbarkeit empfangen werden. Ich muss heute in der Predigt daran denken, dass vielleicht gerade in dem Beispiel von Abigail, die mit ihrer Perle der Weisheit zu David geht, dass das die richtige Entscheidung war und es ihr viel mehr geholfen hat, als zu Nabal zu geben, dem Tor, und ihn erstmal zu bitten, boah, geh doch zu David raus. Das ist in gewissem Sinne Perlen vor die Säue, aber sie bringt ihre Perle der Weisheit zu David, der offen ist für diese Korrektur. Der offen ist für Korrektur. Und ich denke, das ist der große Unterschied zwischen Nabal und David. In dem Sinne ein vielleicht hilfreiches Beispiel. Das Gute bei Christen ist aber, dass sie grundsätzlich wissen, dass sie korrekturbedürftig sind. Sie haben einmal gesehen, boah, ich bin ja überhaupt nicht gut. Ich brauche Vergebung. Und deshalb ist das ein großer Unterschied zu den Nabals dieser Welt, die sagen, nee, ich brauche keine Korrektur. Und so haben wir generell eine gute Chance innerhalb der Gemeinde, uns gegenseitig mit Perlen der Weisheit, Perlen der Korrektur in Liebe und Sanftmut gegenseitig zu dienen. Ich denke, das wichtige und grundlegende Prinzip ist, dass wir immer erst bei uns selber anfangen, viel länger in den eigenen Spiegel schauen, bevor wir uns andere anschauen. Und trotzdem scheint es, als will Jesus uns auch zeigen, dass Korrektur und Weisheit im viel besseren Fall etwas ist, das wir suchen, das wir erfragen, anstatt dass wir es vielleicht überheblicher Weise in Massen austeilen und belehren und selbstgerecht zu unseren Geschwistern kommen. Ich denke, sei deshalb noch viel mehr darin, ein Vorbild deiner eigenen Splitter, deiner eigenen Balken aus deinem Auge zu lösen, mit dem Spiegel, das uns das Wort selber gibt, ja, das von sich selber sagt, es ist nützlich zur Korrektur und zur Belehrung. Denn das werden deine Geschwister sehen. Das werden deine Geschwister sehen, wie du dich selber Korrektur unterziehst und dann vielleicht viel eher zu dir kommen und sagen, hilf mir in diesem und jenem Bereich, ich brauche Weisheit, und sich auf die Suche machen und auch Perlen der Weisheit finden dürfen. Ich denke, gerade bei so etwas Empfindlichen und Sensiblen wie dem Auge lassen wir eben nicht gern fremde Hände ran, vor allem wenn keine Vertrauensbasis da ist. Deshalb sind wir gut beraten, es uns gegenseitig vorzumachen. Es gegenseitig vorzumachen, wie wir selber Splitter und Balken aus unserem Auge nehmen. Und eher langsam darin sein, es bei anderen zu tun. Das Problem ist, das gelingt uns nicht immer. Das hat auch David nicht gelungen, heute Morgen in der Predigt. Er hatte versagt und Hilfe gebraucht. Und ich denke, genau deshalb hat uns Jesus auch die Gemeinde gegeben. Jesus hat uns die Gemeinde geschenkt, in der wir uns bewusst Menschen als Hirten unterordnen und ihnen das Recht zu sprechen, hey, du darfst mir ins Leben sprechen. Oder du, Bruder, du kennst mich, du darfst mir ins Leben sprechen. Oder du, Hauskreisleiter, bitte sprich mir ins Leben, wenn du mich wegrennen siehst und nicht mehr auf dem richtigen Weg. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus gibt uns ein klares Gebot, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, weder in Gedanken noch in Worten. Es ist eine Versuchung, der wir widerstehen müssen. Wenn du einen Splitter bei deinen Geschwistern erkennst, nutze es viel mehr als Möglichkeit, dich selber zu prüfen und in diesem Bereich selber dich unter Korrektur zu stellen. Und sei dann ein Vorbild, wie du damit umgehst. Such dir Vorbilder und lass dich von ihnen in ihrer Weisheit unterweisen, um so Perlen zu finden. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir brauchen Korrektur, wir brauchen deine Weisheit, wir sind schnell dabei, abzuirren und unsere eigenen Wege zu gehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, gegenseitig aufeinander Acht zu haben, dass wir dein Wort schätzen und darin uns immer wieder viel mehr uns selbst eigener Korrektur unterziehen, bevor wir es bei unseren Brüdern tun. Vergib uns dort, wo wir hochmütig gehandelt haben, wo wir vielleicht unsere Geschwister verachtet haben, auf sie runtergeblickt haben, mit dem Wunsch, uns selber zu erhöhen, dass wir selber besser dastehen. Vergib uns, wo wir schnell dabei sind, mit anderen zu reden, über andere, wo wir lästern, wo wir Dinge sehen, die nicht gut laufen, aber anstatt zu helfen, schauen wir herab, Herr. Bitte vergib uns und hilf uns, Veränderungen zu erfahren, Herr. Und dieses Prinzip für uns anzuwenden, Herr, uns vielmehr uns selber zu prüfen und nicht so sehr auf der Suche nach Splittern bei unseren Brüdern zu sein. Herr, wir danken dir, dass du uns gerne hilfst. Wir danken dir, dass du Gnade hast, auch wenn wir gerichtet haben. So ist deine Barmherzigkeit doch größer. Vielen Dank, Herr. Amen.